SWR 2 Wissen. Heute mit dem Thema Gott oder Vernunft, Ethik gegen Religion, Teil 2. Normalerweise gibt es im heutigen Verständnis eine strikte Trennung und Unterschiedlichkeit von Ethik und Religion, weil beide auf verschiedenen Begründungszusammenhängen basieren. Religion bezieht sich auf das Göttliche und seine Gebote, die Ethik auf Regeln des Handelns und Zusammenlebens, die sich aus Vernunftprinzipien ergeben. Aktuelle religiöse Konflikte, wie sie der radikale Islam ausgelöst haben, zeigen hingegen eine gefährliche Vermischung beider Bereiche, die typisch sind für vergangene Epochen, in denen ethische Begründungen aus der Religion abgeleitet wurden. Wilhelm Vossenkuhl, emeritierter Philosoph an der LMU München, beschreibt in zwei Teilen die Geschichte und Gegenwart des Verhältnisses von Ethik und Religion. Heute im zweiten Teil geht es um die Frage, ob wir nicht neue, moderne Konzepte der Ethik brauchen und ob wir uns heute nicht auf ein modernes Konzept von Ethik als Konfliktwissenschaft berufen sollten.
Es ist nicht leicht zu verstehen, warum die rationalen modernen Ethiken, die schon so wie Kant das vorgeschlagen hat, auf persönlicher Selbstbestimmung, personaler Freiheit, Freiheit von Zwang setzen, heute in einem Zeitalter, das die Aufklärung hinter sich hat, nicht für alle Menschen überzeugend sind. Also, warum sind nicht alle Menschen in der zumindest westlichen Welt und vielleicht sogar insgesamt auf unserem Globus davon überzeugt, dass die rationalen, modernen Ethiken das Beste sind, was wir zu bieten haben, wenn es um eine friedliche Art des Zusammenlebens, um Toleranz und so weiter geht. Und warum sind wir nicht überzeugt, alle von uns überzeugt davon, dass Religionen diese Option nicht bieten können? Vor allem nicht Religionen, die ihre Mitglieder unfrei und abhängig machen und sie zwingen, etwas zu glauben, wovon sie selbst vielleicht gar nicht beurteilen können, ob es Sinn hat oder nicht. Also, wir sind etwas ratlos. Ein Grund für diese Ratlosigkeit mag vielleicht sein, dass sich hinter dem Stichwort Ethik nicht etwas geschlossenes Ganzes befindet, ähnlich eben auch wie hinter dem Stichwort Religion. Hinter beiden Stichwörtern verbirgt sich, mehr oder weniger offensichtlich, eine Menge sehr unterschiedlicher Arten von Überzeugungen, von Denken und auch von Glaubensüberzeugungen natürlich. Man denke nur mal, was die Ethik angeht, an den wirklich großen Unterschied zwischen Kants Moralphilosophie und den vielen Versionen des Utilitarismus oder die Ontologie Kants und der Tugendethik, die sich auf Aristoteles beruft. Oder man denke an die Ethiken, die sogenannten angewandten Ethiken, Medizinethik, Bioethik, Umweltethik, Wirtschaftsethik, wie sie alle heißen. Das ist doch ein Sammelsurium von Ethiken und man wird wohl als Mensch, der seine fünf Sinne beieinander hat, ein bisschen ratlos vor diesem Großangebot an Ethiken stehen und sich fragen, ja, was ist nun eigentlich Ethik? Ist das alles Ethik? Bis man dann feststellt, viele dieser Ethiken haben gar keinen gemeinsamen Nenner. Vor allem zum Beispiel gibt es einen scharfen Gegensatz zwischen Kants Deontologie, also der Sollensethik, und verschiedenen Versionen des Utilitarismus. Ich werde gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, aber zunächst einmal einfach dieses Erstaunen vor der Vielfalt. Also auf vielem, worauf Ethik steht, geht es nicht immer um das Gleiche, sondern vielleicht geht es um günstigen Konsum, oder kluge Urteilsbildung oder Vorteile eigener Art oder Ähnlichem. Schon das ist natürlich ein Grund dafür, sich heute gar nicht mehr einfach ohne Vorbehalt, wie noch im 17., 18. Jahrhundert, für die Ethik oder für die Vernunftreligion gegen historische Religionen zu entscheiden. Diese Optionen haben wir schon gar nicht mehr aufgrund dieser Vielfalt an ethischen Angeboten. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe, vor allem einen tiefer liegenden Grund, und der liegt daran, dass eigentlich beide Seiten, die Ethiken und die Religionen, einen sittlichen Charakter haben. Vor allem, was die großen Religionen angeht, sodass die Frage eher die ist, was vereint sie eigentlich über die Gegensätze hinaus? Spätestens jetzt sollte ich einiges zu dem sagen, was ich unter sittlich verstehe. Das ist natürlich zunächst mal nur ein Wort. Oft verstehen wir das Wort unsittlich besser als das Wort sittlich. Aber was heißt eigentlich sittlich? Naja, das ist ein Wort, das steht für eine ganze Menge von Dingen, nämlich für die Motive, die aus unserem alltäglichen Leben stammen. Aus dem, was wir wollen, denken, urteilen, auch tun, so wie wir eben einfach im Alltag selber leben. Das sind Motive, die kommen aus unserer Kultur, haben religiöse Wurzeln, aber natürlich auch ethnische Wurzeln. Das heißt, es geht dann auch um die Frage, wo komme ich eigentlich her? Bin ich Bayer? Bin ich Franzose? Oder was, vielleicht Russe? Was bin ich eigentlich? Diese Herkunft hat auch etwas mit den Motiven zu tun, die im täglichen Leben eine Rolle spielen. Also, sittliche Einstellungen oder das Sittliche hat eine lokale Herkunft. Und das heißt, das, was da an Motiven herkommt, das ist nicht universal gültig. Das unterscheidet sich zum Teil schon innerhalb Bayerns. Ob man aus Oberbayern oder aus Niederbayern ist, ist nicht gleichgültig. Obwohl beide Landstriche katholisch sind, im Wesentlichen jedenfalls. Wenn man von München absieht, das ist ja wieder eine andere Frage, wie da die christlichen Denominationen zueinander stehen. Also im Sittlichen verbirgt sich neben bewussten Überzeugungen auch ein Vielerlei an mehr oder weniger bewussten durch Herkommen, durch Sozialisation, angewohnte oder angenommene Haltungen. Und die betreffen einfach die Frage, was gehört sich eigentlich? Was sollte man machen? Was sollte man tun? Wie zieht man sich an? Wie geht man am Sonntag auf die Straße oder vielleicht in die Kirche? Oder was sollte man auf keinen Fall machen? Wie sollte man sich auf keinen Fall anziehen und so weiter und so fort? Also sittliche Einstellungen finden auch in den äußeren Dingen, die man zwischen uns Menschen schon durch das bloße Hinsehen erkennen kann, ihren Ausdruck. Sittliche Einstellungen sind also auch erkennbar an dem Ausdruck, den wir uns geben wollen und geben. Aber natürlich sind sittliche Einstellungen auch an dem, was ich schon erwähnt habe, erkennbar, nämlich zum Beispiel an unserer Haltung zur Massentierhaltung, an unserer Haltung zum Schächten von Tieren, an unserer Haltung zur Verschleierung von Frauen aus religiösen Gründen, zu Fragen der Ernährung. Soll man sich vegetarisch ernähren? Soll man sich vielleicht sogar vegan ernähren oder nicht? Was ist gesünder und so fort? Was heißt heute Ehe und Familie? Es gibt heute kein Eheverständnis, kein verbindliches Eheverständnis mehr, wo es darum geht, eine heterosexuelle Gemeinschaft zur Reproduktion zu bilden, sondern es gibt gleichgeschlechtliche Ehen inzwischen und die Adoption ist schon in vielen Ländern möglich, auch durch gleichgeschlechtliche Paare. Also auch das Wort Familie oder das Verständnis der Familie hat heute einen anderen Inhalt als vor wenigen Jahrzehnten. Also das sind alles sittliche Einstellungen. Sie spielen in unserem Alltag, im täglichen Leben eine große Rolle, die entscheidende Rolle. Sie bestimmen unser privates Leben, unser soziales Leben, auch unsere Haltung zur Politik. Wir wählen mit diesen Einstellungen und sie sind Ausdruck von dem, wie wir uns selbst verstehen. Also das ist gemeint mit sittlichen Einstellungen. Also gar nicht wenig und auch nichts Unbedeutendes. Es ist eigentlich eher erstaunlich, dass man auf diese so wichtigen Einstellungen in den Theorien, auch in den ethischen Theorien, ein wenig selten Rücksicht nimmt oder selten über sie nachdenkt. Nun sind die sittlichen Einstellungen aber nicht nur lokaler Herkunft. Sie sind auch ganz individueller Herkunft. Also es kommt schon auch auf mich selbst an, was ich so denke. Und ich bin nicht einfach nur Mitglied einer ethnischen Gemeinschaft, vielleicht Oberbayerns oder Unterfrankens oder was auch immer. Nein, ich bin erst einmal ich selbst. Es geht um meine eigene Herkunft, meine Erziehung, meine Bildung, mein Beruf. Und der ist nun mal bei jedem ein bisschen anders, auch wenn wir tausendfach dem gleichen Beruf anhängen. Also, wir haben mit unserer Herkunft sittliche Einstellungen. Und wir können, das ist das Entscheidende, diese Einstellung nicht einfach beliebig wählen, abwählen oder neu wählen und verändern. Einige können wir verändern, einige nicht. Also, es ist auch nicht so, dass wir im Laufe unseres Lebens immer dieselben sittlichen Einstellungen haben. Die können sich ändern. Wir können als Studenten vielleicht mal ganz links gewesen sein und dann als Beamte dann doch eher nicht so links. Sittliche Grundeinstellung, ich nannte schon Ernährung. Man wird sicherlich nicht von Geburt an Vegetarier sein und ganz besonders wird man von Geburt an nicht Veganer sein. Niemand wird wohl die Muttermilch verabscheuen von Geburt an. Aber gut, das müsste man in anderen Zusammenhängen diskutieren. Wir können uns nicht entscheiden zu bestimmten Dingen, die wir vielleicht gerne anders hätten, die aber in unseren sittlichen Einstellungen auch eine Rolle spielen. Wir können uns vielleicht zu einem anderen Leben entschließen und wir können alles Mögliche überlegen, wie man das macht. Wir werden dies vielleicht auch mehr oder weniger tun können, vielleicht sogar gute Gründe dafür haben oder vielleicht sogar zwingende Umstände. Aber der Spielraum, den wir da haben, ist doch begrenzt. Das darf ich vielleicht in meinem Alter sagen. Also die Illusionen, die man vielleicht als jüngerer Mensch hat, die werden enttäuscht. Die Bandbreite an Möglichkeiten, ein anderes Leben zu wählen, sind nicht so gewaltig, wie man vielleicht als junger Mensch annimmt. Die Wahlfreiheit ist nicht besonders groß. Es gibt eine Art Dialektik des Sittlichen und eine Art Dialekt des Sittlichen. Die Dialektik des Sittlichen bezieht sich darauf, dass wir so nicht so richtig aus den sittlichen Zusammenhängen, in denen wir groß geworden sind, rauskommen. Wir haben immer noch ein bisschen etwas von dem Stallgeruch früherer Überzeugungen an uns, auch wenn wir auf der ganz anderen Seite landen. Also der ehemalige Marxist hat immer noch ein bisschen etwas vom Marxismus an sich, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so deutlich sehen kann. Also die Dialektik des Sittlichen ist ein interessantes eigenes Thema. Aber auch der Dialekt des Sittlichen ist interessant, denn es geht, wie der Name schon sagt, um Färbungen, um die Färbung, um die Grundeinstellung, um die Farbe, die Gestalt, die man im individuellen Leben hat. Und die ist nicht beliebig. Sie ist einfach deswegen nicht beliebig, weil wir selbst nicht beliebig der sind, den wir heute darstellen und morgen ein anderer. Nein, wir sind schon immer dieselben, auch mit Veränderungen. Es ist zwar nicht schwierig, das zu zeigen, das kann man vielleicht sogar mit Fotos, aber es ist auf der anderen Seite auch wiederum schwierig zu beweisen, dass man immer derselbe ist. Lassen wir das Thema lieber für eine andere Gelegenheit. Also der Dialekt des Sittlichen ist etwas, was auch sprachlich vermittelt Dialekt genannt werden kann. Wir können moderat unseren Dialekt sprachlich modifizieren. Wenn jemand mit dem oberbayerischen Dialekt groß geworden ist oder mit dem Schwäbischen, dann hat er vielleicht lange Schwierigkeiten, den Dialekt abzulegen. Die Schulen, die sind heute nicht mehr so daran interessiert, diese Dialekte oder die Färbungen einem abzugewöhnen. Aber vielleicht ist der Beruf dann doch eher so geartet, dass man so nach und nach eine Art von Honoratioren-Dialekt spricht, so ähnlich, wie man das vielleicht auch bei Politikern hört. Also wir haben eine Dialektik und einen Dialekt des Sittlichen und das bedeutet einerseits nicht, dass wir einfach nur Gefangene einer bestimmten Sittlichkeit wären und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass die Freiheit, die wir haben, unsere sittlichen Einstellungen zu ändern, begrenzt ist. Wir haben zuerst immer bestimmte sittliche Motive, denen wir folgen, bevor wir uns übrigens von Argumenten überzeugen lassen. Das ist ein Gedanke, der uns zunächst einmal gar nicht so sehr einleuchtet. Aber wenn wir dann mal Beispiele betrachten, dann denken wir vielleicht in der Richtung selbst darüber nach. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Naturwissenschaftlern, die gegen die Forschung mit humanen Embryonen sind. Und da denkt man sich doch, warum ist eigentlich ein Naturwissenschaftler gegen diese Einstellung, einfach gegen diese Überzeugung? Nun einfach deswegen, weil seine sittlichen Motive eben nicht harmonieren mit dieser eigentlich von Ethikern durchaus erlaubt gehaltenen Forschung. Also, sittliche Motive lassen sich nicht einfach von wissenschaftlichen oder rationalen, vernünftigen Einstellungen überformen. Sie sind einfach zuerst mal da. Und bevor wir uns von rationalen Argumenten überzeugen lassen, haben wir schon Haltungen, Einstellungen. Und mit diesen Haltungen gehen wir durch die Welt. Und wenn wir uns von A nach B bewegen wollen oder von A nach Non-A, also zum gegenteiligen Überzeugungen, dann haben wir vielleicht größte Mühe, weil wir eine sittliche Grundüberzeugung haben, die das gar nicht zulässt. Also Argumente sind nicht so stark. Es ist wirklich so, dass das auch ein Grund dafür ist, dass man viel stärker über sittliche Motive und deren Bedeutung in unseren Lebenslagen und Lebensverhältnissen nachdenken sollte, auch was das Ethische angeht. Also bevor wir uns überzeugen lassen, haben wir eine Haltung. Und diese Haltung, die haben wir eben nicht nur zur Vollverschleierung von Frauen oder zur Massentierhaltung oder zur Beschneidung. Wir sind immer erst einmal von etwas überzeugt, aus sittlichen Einstellungen heraus, und dann erst können wir vielleicht ein bisschen uns bewegen, auch durch rationale Argumentation. Was bedeutet das nun für unser Thema Ethik und Religion? Und was bedeutet es für den Gegensatz, den ich versuchte zu erläutern in der letzten Vorlesung? Es bedeutet, dass beide Optionen, also Ethik und Religion, jeweils für sich sittliche Einstellungen voraussetzen, auch aus sittlichen Einstellungen entstanden sind. Also so gegensätzlich Ethik und Religion auch scheinen oder erscheinen mögen, sie haben beide sittliche Wurzeln. Also bevor wir überhaupt wissen, was Ethik bedeutet und was Religion bedeutet, kennen wir religiöse Praktiken. Und wir wissen vor allem, und auch das ist eine sittliche Einstellung oder eine sittliche Überzeugung, wir wissen, was gut und was schlecht ist, was sich gehört, was sich nicht gehört. Wir haben uns bisher ausführlich damit beschäftigt, dass Ethik und Religion gemeinsame sittliche Einstellungen haben, also gemeinsame Wurzeln in diesen Einstellungen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass das so ist, da können wir kaum dafür argumentieren, dass das eine, also Ethik oder Religion, von vornherein besser als das andere hilft, genau die Probleme zu meistern, mit denen wir heute konfrontiert sind. Dass Ethik und Religion gemeinsame Wurzeln haben, kommt übrigens in dem Allerweltswort Moral zum Ausdruck. Das ist so ein Sammelwort, so ein Wort für alles und nichts, für alle sittlichen Einstellungen, seien sie religiöser, nicht religiöser Natur. Ein großes Sammelwort, ein Topf für alles Normative. Dieses diffuse Wort Moral verwischt den entscheidenden Unterschied zwischen den theoretischen Ansprüchen jeder modernen Ethik seit der Aufklärung und dem theoretisch nun nicht erfassbaren Gehalt von Religionen. Es ist natürlich interessant und überhaupt nicht selbstverständlich, wenn wir feststellen, dass Ethik und Religion gemeinsame sittliche Wurzeln haben. Aber letztlich hilft uns das mit unseren Problemen heute nicht wirklich weiter. Der Grund dafür ist nämlich, dass die sittlichen Einstellungen untereinander überhaupt nicht problemlos sind. Im Gegenteil, sie sind voller Konflikte, bergen ein riesiges Maß an Konfliktpotenzial. Das gilt nicht nur für die lokalen, partikularen sittlichen Einstellungen im Unterschied zu den universalen. Es gilt auch für diejenigen sittlichen Einstellungen, die den universalen Ethiken zugrunde liegen. Am Beispiel, die Sollensethik Kants und der Utilitarismus, vor allem Bentham und Nachfolger, kommen bei fast allen Problemen unseres Lebens zu ganz unterschiedlichen, oft sogar zu entgegengesetzten Ergebnissen. Viele Utilitaristen, keineswegs alle, zum Beispiel nicht Mill, meinen, es sei zum Beispiel rational, zwei Opfer in Kauf zu nehmen, wenn man damit 10 Menschen retten kann. Der Sollensethiker, der Deontologe, sagt, nein, nein, Menschenleben dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Das widerspricht auch übrigens dem Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Am Ende entscheiden aber die sittlichen Einstellungen, die wir haben. Also die sind die Grundlage dafür, dass wir heute dem einen oder dem anderen Recht geben. Sittliche Einstellungen bieten keinen Ausweg aus den Konfrontationen unserer Lebenswelt. Nein, im Gegenteil, sie führen uns mitten hinein, diese Konfrontation. Die Einsicht, dass Ethik und Religion beide auf sittlichen Einstellungen beruhen, sie zumindest enthalten,
entspannt deswegen weder die theoretische noch die praktische Sicht auf deren Verhältnis. Das eine, also die Religion oder die Ethik, ist nicht per se besser oder vernünftiger oder rationaler als das andere. Das gilt natürlich nur für die Religionen, die dem Aberglauben und der Unterdrückung ihrer Mitglieder oder ihrer Vertreter keinen Platz einräumen. Ehrlich gesagt bleiben da nicht allzu viele Religionen übrig. Es ist auf der anderen Seite kein Vorteil, dass die meisten Ethiken seit der Aufklärung sich um eine rationale Grundlegung ihrer Imperative, Postulate, Regeln etc. bemühen. Und es ist auch kein Vorteil, das muss man sich auch überlegen, dass die christlichen Theologien sich als Ethiken anbieten, quasi Religion und Ethik aus einer Hand. Dabei werden nämlich Ethik und Moral, diese beiden Begriffe, gleichgesetzt und der theoretische Anspruch auf eine rationale Begründung der Regeln und Imperative, den eben die modernen Ethiken erheben, wird dabei stillschweigend quasi theologisch kassiert. Wenn religiöse Moralen dies tun und mit säkularen Ethiken konkurrieren, ersetzen sie, ebenfalls stillschweigend, Gott durch die Vernunft. Das ist religiös gesehen kein besonders gutes, eher ein zweifelhaftes Geschäft. Das Verhältnis Ethik-Religion ist jedenfalls nicht gleichzusetzen mit dem Verhältnis Rationalität gegen Irrationalität. Dennoch gibt es Unterschiede, wichtige Unterschiede zwischen Ethik und Religion, die wir nicht einfach übersehen oder übergehen dürfen. Es gibt auf beiden Seiten Stärken und Schwächen. Die Probleme, die man unter dem Stichwort »Wir und die anderen« ansprechen kann, also unser Verhältnis zu den oder den anderen oder dem anderen, der uns begegnet, können von den großen Religionen, sofern ihre Mitglieder zur Nächstenliebe und zum Respekt vor dem anderen verpflichtet werden, sicher gut gelöst werden. Universalistische Ethiken mit der Pflicht, die Würde jedes Menschen zu achten, können dies zumindest in der Theorie auch. Es mangelt ihnen nur an konkreter Anschaulichkeit. Keine universale Ethik sagt nämlich genau, wer konkret unser Nächster ist, weil auch der Fernste die gleiche Würde wie der Nächste hat. Universalität planiert, ebnet die räumliche Distanz und die Nähe einfach ein. Es geht aber um den, der unmittelbar am Nächsten ist und doch ein Fremder. Wie verhalten wir uns ihm gegenüber? Eine Religion der Nächstenliebe sagt uns, was zu tun ist. Wir sollen ihn aufnehmen. Wir sollen ihm helfen. Ein Imperativ dieser Art finden wir in keiner universalistischen Ethik. Die Adressaten universalistischer Ethiken sind in gewisser Weise alle Menschen. Also jeder. Und deswegen konkret niemand genau. Die Grenze der starken religiösen Kompetenz dem Fremden gegenüber ist aber mit der Frage erreicht, wie gehen wir denn mit den religiösen Fanatikern in unserer Nähe um? Also die Pflicht zur Nächstenliebe wird in dem Fall den Frieden kaum sichern können, wenn die Fanatiker unseren eigenen religiösen Ansprüchen nicht gerecht werden wollen oder sie nicht respektieren wollen. Kann uns dann wenigstens eine Ethik, irgendeine Ethik helfen? Wenn überhaupt, dann die Ethik unseres Rechtsstaats. Sie verpflichtet uns und sie verpflichtet die Institutionen unseres Staates, die Geltung des Rechts zu wahren und die Rechte jedes einzelnen Bürgers zu respektieren. Tolerant sollen wir dem Toleranten gegenüber sein, aber nicht dem Intoleranten. Wir sollen entschieden für das eintreten, was den Frieden in unserer Gesellschaft und natürlich auch was das eigene Leben sichert. Und wir sollen dafür kämpfen, wenn es nötig ist. Die Ethik des Rechtsstaats hilft, alle die Konflikte zu lösen, die man mit dem Recht überhaupt lösen kann. Aber natürlich sind es nicht bei weitem alle, die wir kennen. Aber ein Beispiel für das Wirken der Ethik des Rechtsstaats. Die Ethik, die in unserem deutschen Recht enthalten ist, verbietet zum Beispiel, und das ist sehr wichtig, die Ausbeutung unseres eigenen Körpers. Die Organe unseres Körpers dürfen wir nicht so behandeln, nach unserem Recht, als wären sie unser persönliches, privates Eigentum, mit dem wir machen können, was wir wollen. Also ähnlich wie mit einem Glas oder mit einem Fahrrad, das wir benutzen und wegschmeißen können. Das ist eine Besonderheit des deutschen Rechts. Deswegen sind bei uns zum Beispiel der Handel mit Organen und auch die Leihmutterschaft verboten. Wahrscheinlich haben Sie manchmal gedacht, warum ist das eigentlich verboten? Und dieses Verbot entspricht durchaus auch einem christlichen Verständnis der eigenen Person und des eigenen Körpers. Auch eine Sollensethik, eine von Kant beeinflusste Ethik, verbietet die gewerbliche Nutzung und Ausbeutung des eigenen Körpers, etwa wenn eine Frau als Gebärmaschine verwendet wird. Wir gehen aber mit der Frage, ob zum Beispiel Blutplasma als Anti-Aging-Mittel verwendet werden darf, also zur Förderung unserer Jugendlichkeit und des Wohlfühlens, der Selbsteinschätzung als schöne, gute Menschen, da müssen wir in eine ganz andere Richtung gehen. Da können wir nicht mehr mit der Ethik des Rechtsstaats argumentieren. Es gibt eine ganze Reihe von sogenannten Start-ups, das sind also kleine, agile, ganz clevere Unternehmen, die in Anführungszeichen tolle Ideen entwickeln, um Geld zu verdienen, indem sie alle möglichen Ideen entwickeln, die im Dienst des Konsumenten etwas käuflich machen. Wir wissen nicht auf Anhieb, jedenfalls nicht auf der Grundlage der Ethik des Rechtsstaats, wie wir mit den Angeboten, die unseren Narzissmus, unsere Selbstliebe und unser Konsumverhalten bedienen, wie wir damit umgehen sollen. Ist es harmlos, Anti-Aging-Mittel, Blutplasma als Anti-Aging-Mittel zu verwenden, oder ist es schlecht? Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, weil uns die Situation und das Problem noch völlig fremd sind, kann uns keine sittliche Einstellung helfen. Jedenfalls nicht, ohne dass wir lange und ausführlich uns beraten. Genau dieser Beratung, diesem Nachdenken dient eine Ethik, die ich als Ethik der Konfliktwissenschaft bezeichne. Ethik als Konfliktwissenschaft. Sie hilft uns, Dilemmas, Widersprüche, Konflikte zu prüfen und nach und nach Klarheit darüber zu gewinnen, ob es überhaupt Lösungen gibt. Es ist ein Dilemma, ein vielfältiges Dilemma, wenn unsere liberalen modernen Ansprüche mit Verpflichtungen kollidieren, die diese Ansprüche einschränken. Ich habe gerade eben dieses Anti-Aging-Beispiel gebracht und das Verbot, den eigenen Körper als verkäufliches oder käufliches Gut zu betrachten. Der Markt regelt die Legitimität der liberalen Ansprüche nicht, keineswegs. Das Credo mancher Start-ups, do and ask later, also mach's und frag dann später, ist zutiefst verwerflich. Ethik als Konfliktwissenschaft moralisiert die Probleme unserer Lebenswelt nicht, sondern klärt den Unterschied zwischen legitimen und illegitimen Ansprüchen. Die Krux ist, dass beide Arten von Ansprüchen, die legitimen und die illegitimen, im Gewand der Rationalität daherkommen. Rationalität ist deswegen per se kein Wert, den wir schützen sollten. Wir müssen unterscheiden zwischen der guten und der schlechten Rationalität. Dabei geht es immer um die Frage, am Ende jedenfalls, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Was betrachten wir als gutes Leben in dieser Gesellschaft? Dieser Frage dürfen wir nirgends ausweichen, auch dann nicht, wenn wir erst einmal überhaupt nicht wissen, was gut und was schlecht ist und wie wir uns entscheiden sollen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als zu lernen, mit den Problemen umzugehen, die wir bisher nicht kannten, die uns fremd sind. Die frühere Konfrontation zwischen Ethik und Religion hat darauf keinen Einfluss mehr. Das ist Vergangenheit. Wir sind immer häufiger mit Problemen konfrontiert, für die weder die herkömmliche Ethik noch eine der Religionen irgendeine gute Lösung bereithält. Es ist aber sowohl eine ethische als auch eine religiöse Aufgabe und Verpflichtung, nach Lösungen zu suchen.